Guten Abend, ihr Lieben. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Diese schöne Bibel habe ich von euch geschenkt bekommen. Ich halte sie in Ehren. Ich erinnere mich an euch. Heute wird es um die Bibel gehen. Und was denn sonst? Kannst du dich erinnern an den allerersten Bibeltext, den du mal zusammenhängend gelesen hast, als Christ? Wahrscheinlich nicht mehr. Oder doch? Ich vermute, vielleicht warst du in Evangelien oder ein schöner Psalm. Ich kann mich ganz genau daran erinnern, was mein allererster Bibeltext war, den ich lesen durfte. Und zwar genau dieser Text, den wir heute gelesen haben. Das Gleichnis von Lazarus und dem Reichen. Eigenartig, würde der eine oder der andere sagen. Wieso gerade dieser Text? Dazu meine Story, meine Geschichte. Ich bin in Rumänien geboren und aufgewachsen bis zu meinem 16. Lebensjahr, als wir nach Deutschland kamen. Am 11.11. 73. Ja, aber vorher. Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Bei meinen Großeltern und meiner Mutter als Alleinerziehende. Und es war nicht einfach. Und eines Tages, ich war vielleicht 5 Jahre alt, denke ich, da hat mir meine Mutter das bekannte Gebet, das Vaterunser, beigebracht und gesagt, das sollst du mal beten, bevor du ins Bett gehst. Und ich habe dieses Gebet gebetet und einfach, weil sonst kein anderer Vater da war, mein ganzes kindliches Herz diesem himmlischen Vater ausgeschüttet, ihm alles erzählt, was ich auf dem Herzen hatte. Und liebe Geschwister, der Himmel öffnete sich wirklich. Dieser Vater war sowas von da. Ab diesem Moment war sowas von da. Ich habe so viele wunderbare Gebetserhörungen erlebt. Das würde den Rahmen sprengen hier, mein ganzes Zeugnis zu hören. Welche Wunder ich wirklich mit diesem himmlischen Vater erlebt habe in Rumänien damals, der mir seine Liebe zeigt. Und er brachte mich, meine Mutter, nach Deutschland. Und dann weiß ich noch, das allererste Mal, dass ich eine Bibel in der Hand hielt. In Rumänien gab es keine. Zumindest, ich hatte keinen Zugang dazu. Und das allererste Mal. Und eines Tages klingelt es an der Tür, da waren so 2 Leute von der Glaubensgemeinschaft, die zu zweit so von Tür zu Tür gehen und haben die mir so einen Bibelkurs angeboten. Und ich dachte, fein. Und da haben wir genau diesen Text gelesen. Und sie sagten, es ist ganz einfach. Das kann man ganz einfach verstehen, sagten sie. Ja. Der arme Lazarus, das ist ein Bild, das stünde für diese Glaubensgemeinschaft, die so gesegnet vom Gott ist. Und der Reiche wären die abgefallene Christenheit, die solche Höhlenqualen so gefühlt von Neid hätten über den Segen dieser Glaubensgemeinschaft. Und so weiter und so fort. Ich habe nichts gesagt, aber ich dachte, ist das wirklich so? Und langsam wuchs in meinem Herzen der Entschluss zu einer mutigen Entscheidung. Nämlich zu sagen, nein, das kann nicht so sein. Dieser Umgang mit dem Wort Gottes kann nicht mein Umgang werden. Ich möchte bibeltreu sein stattdessen. Und deswegen ist auch heute ein Thema, was mit der Bibeltreue was zu tun hat. Ein aktuelles Thema. Was meine ich mit Bibeltreue? Es ist im 2. Korinther 6, glaube ich, habe vergessen, mir aufzuschreiben, wo. Es gibt einen Satz, der sagt, liebe Brüder und Schwestern, ich habe jetzt nur von Apollos und mir gesprochen. An unserem Beispiel sollt ihr lernen, was der Satz bedeutet, geht nicht über das hinaus, was in der Heiligen Schrift steht. Geht nicht über das hinaus, was in der Heiligen Schrift steht. Was bedeutet das? Nicht über das hinauszugehen, was in der Heiligen Schrift steht. Zwei Punkte sind hier wichtig. Der erste, kein anderes Buch kann die Bibel fortführen oder ergänzen in der gleichen Autorität als Gottes unfehlbares Wort. Woher wissen wir das? Dass die Bibel nicht fortgesetzt wird in der gleichen Autorität. Wir wissen das aus dem Selbstzeugnis der Heiligen Schrift. Hebräer 1, Vers 1 ist ein Schlüsselvers. Da lesen wir, nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Letztgültig. Das Neue Testament ist also das Wort Jesu unter der Autorität seiner Apostel zu uns gekommen. Das sehen wir ganz klar in 2. Petrus 3, Vers 2, wo der Apostel Petrus schreibt, dass sie gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind, von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilands, das verkündet ist durch eure Apostel. Wir haben also die heiligen Propheten, die Propheten des Alten Testamentes. Wir haben die Apostel des Herrn. Und nichts mehr. Dann kommt nichts mehr. Nada. Nothing, gar nichts. Weil die Apostel nicht mehr unter uns sind. Was schließen wir daraus? Kein Koran, kein Buch Mormon, keine Offenbarung Jakob Lorbeers, keine Schriften des Wachtumgesellschaft und so weiter könnten die Bibel verändern, ergänzen, fortsetzen. Das ist nach dem Selbstzeugnis der Heiligen Schrift nicht möglich. Dieses Buch ist abgeschlossen, hat eine einzigartige Autorität und die kann nicht in Frage gestellt werden. Dazu gibt es aber auch einen empirischen Beweis. Wenn man sich die Mühe macht, die neuen Offenbarungen sich anzuschauen, die sie so aufdrängen als neuestes Wort Gottes, da will man feststellen, dass sämtliche erstmal dieses Buch niedermachen, verunglimpfen und sich dann selber zu empfehlen als neueste Offenbarung Gottes. Die Bibel sei unvollkommen, unzuverlässig, falsch übersetzt, verfälscht, kompromittiert, bestenfalls verstaubt und nicht mehr aktuell, sagen sie uns. Daran erkennen wir den Geist dieser Neuoffenbarungen. Er ist nicht der Geist Gottes. Aber dieses Prinzip, nicht über die Schrift hinauszugehen, wie wir gelesen haben, geht nicht über das hinaus, was in den heiligen Schriften steht, sagt uns Paulus. Das bedeutet aber auch, die Schrift, wie sie geschrieben wurde, nicht wegzudiskutieren. Sie nicht durch Vergeistigen, Versymbolisieren, Versprachbildern oder Ähnliches außer Kraft zu setzen. Wie ich das damals als 16-jähriger Bub so von dieser Glaubensgemeinschaft so erfahren habe. Das funktioniert nicht. Nicht über die Schrift hinaus bedeutet, sie stehen zu lassen, wie es geschrieben steht. Die Bibel ist ja kein Geheimcode. Ein dummes Zitat von einem jüdischen Religionswissenschaftler, Pinchas Lapid, zeigt uns die Abgehobenheit der Moderne. Er sagte, man kann die Bibel ernst nehmen oder wörtlich. Beides ginge nicht. Dieser moderne Gedanke ist eine große Torheit. Denn der Herr Jesus hat die Schrift ernst genommen, indem er sie wortwörtlich nahm. Wir haben unzählige Beispiele aus seinem Leben, wie die Evangelien sie uns berichten. So viele Male sagt er immer wieder, es steht geschrieben. Und er meinte wortwörtlich. Jetzt im Ernst. Kannst du dir vorstellen, dass wenn ich vor Jesus stehen werde, dass er mich tadeln würde oder könnte, Konstantin, wie konntest du mein Wort wortwörtlich nehmen? Hinweg mit dir. Nein, ganz im Gegenteil. Dafür würde er dich und mich loben. Weil wir den Mut hatten, sein Wort so zu nehmen, wie es geschrieben steht. Gut, es gibt schon klare Ausnahmen zu dem wortwörtlichen Verständnis. Natürlich meint der Herr beispielsweise keine echte Schafe, wenn er zu Petrus dreimal sagt, weide meine Schafe. Aber schon wenn man für eine Millisekunde daran denkt, könnte es wie Schafe sein, das ist schon mal lobenswert. Aber aus dem Kontext ist es offensichtlich. Wisst ihr, der Schlüssel zu dieser bibeltreuen Haltung ist Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Und das verlieren wir immer mehr in der Moderne, selbst als Gemeinde Gottes. Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Jesaja 66, Vers 2 ist für mich ein ganz wichtiger Vers. Ich lese diesen Vers aus der Guten Nachricht. Jesaja 66, 2. Ich, der Herr, habe mit eigener Hand Himmel und Erde geschaffen. Durch mich ist alles entstanden, was es gibt. Aber ich blicke freundlich auf die Verzagten, die sich vor mir beugen, auf alle, die mit Furcht und Zittern auf mein Wort achten. Andere Übersetzungen, alle, auf alle, die vor meinem Wort erzittern. Das ist die Haltung, die wir brauchen, um bibeltreu zu sein. Warum sind solche Gedanken wichtig? Ihr Lieben, wir leben in einer postchristlichen Zeit, die immer mehr dem prächristlichen Heidentum ähnelt. Viele Menschen leben, als ob Jesus nie existiert hätte, als ob Jesus nie gekommen wäre. Heidentum macht sich immer mehr breit. Wenn man Schulkinder und Jugendliche fragt, wer Jesus war oder wer Moses war, die haben absolut keine Ahnung. Und es tobt ein immer heftigerer Kampf um die Bibel. Denn der heutige Zeitgeist, der sich immer dreister anschickt, Gottes Ordnungen, Schöpfungsordnung über den Haufen zu werfen, verabscheut nichts so sehr wie die Wahrheit, wie die absolute Wahrheit, die in der Schrift, in dem Wort Gottes, in der Bibel zu finden ist. Ein Beispiel. Eine Broschüre der Arbeitsgemeinschaft Weltanschauungsfragen, in der es auch um Sexualität aus biblischer Sicht geht, wird ab sofort auf der Liste der jugendgefährdeten Schriften gesetzt. Das teilte die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, dem Anwalt dieser Arbeitsgemeinschaft mit, habe ich gelesen in der Zeitschrift Faktum. Ihr Lieben, wie lange wird es noch dauern, bis die Bibel als rassistisch oder gewaltsverherrlichend aus dem Bestand von öffentlichen Bibliotheken genommen wird oder deren Verkauf und später sogar der Besitz verboten wird? Ich sag's euch, um das Wort Gottes, wie es geschrieben steht, tobt zunehmend ein heftiger Kampf. Und du und ich sind da mittendrin. Geht nicht über das hinaus, was in der Schrift steht. Johannes 7, Vers 38. aus der Schlachtversion, die mir an dieser Stelle am besten gefällt. Wer an mich glaubt, sagte Jesus Christus zu der Frau am Brunnen, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat. Mit dieser gesunden Haltung wollen wir an unseren Text in Lukas 16 herangehen. Manch einer wird fragen, wie man denn ein Gleichnis überhaupt wortwörtlich nehmen kann. Es ist doch nicht als reale Geschichte gemeint, sondern als Fiktion. Und doch sind die Gleichnisse des Herrn Jesus in dem Sinne wortwörtlich, weil sie aus einer realistischen, möglichen, oft alltäglichen Wirklichkeit entnommen sind. In Jesus' Gleichnissen werden wir keine Einhörner finden oder fliegende Pferde, rosarote Panther oder andere Fabeltiere, auch keine fliegende Teppiche oder Geschichte wie Alice im Wunderland. Alles, was sich da abspielt, in dem Gleichnis, kann sich wirklich abspielen. Insofern kann man Jesu Gleichnisse wortwörtlich nehmen. Die sind aus der Realität entnommen. Es gibt nichts in seinen Gleichnissen, die nicht tatsächlich stattfinden kann. Die Geschichte in Lukas 16, die Szene, die dort beschrieben wird, mit dem Reichen und mit Lazarus, kann sich tatsächlich so abspielen. Sonst wäre das kein echtes Gleichnis des Herrn. Aber überhaupt die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Ist das überhaupt ein Gleichnis des Herrn hier? Diese Stelle hier hat eine große Besonderheit. Ein Gleichnis, was eine Person vorkommt, die mit einem Namen genannt wird. Das finden wir in keinem anderen Gleichnis des Herrn. Viele Bibelausleger denken deswegen, dass es gar kein Gleichnis ist, sondern dass es sich um die wahre Geschichte dieses einen armen Mannes Lazarus handelt. Ich denke eher, dass es trotzdem ein Gleichnis ist, weil in einer Abfolge von Gleichnissen steht, im Kapitel 16. Das werden wir später sehen. Und weil die Einführung dazu stilistisch wie bei vielen Gleichnissen ist. Es war aber ein reicher Mann. Ich hätte auch eine Erklärung, warum dieses Gleichnis unbedingt einen Namen braucht, Lazarus. Aber dazu später. Also ich halte daran fest, entweder haben wir mit einer realen Geschichte zu tun oder mit einem Gleichnis, das sich hätte genauso real abspielen können. Alles andere geht über die Schrift hinaus, besonders diese Deutung, die ich als junger Mann da gehört habe. Wir sehen, wenn man an die Schrift so herangeht, ihren direkten, natürlichen Sinn zu erfassen. So wie Gott mit dir und mit mir reden würde, bleiben manche Fragen offen. Das sollen wir aber aushalten, denn es ist so besser, als alles erklären zu wollen, indem man über die Schrift hinausgeht. Ein anderes Beispiel. Ich habe mal mit Vertretern einer Glaubensgemeinschaft gesprochen, die die Göttlichkeit des Herrn Jesus leugnen. Über die Bibelstelle Johannes 20, 28, wo Thomas dem auferstandenen Herrn Jesus begegnet und zu ihm sagt, Johannes 20, 28, Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Sie meinten, Thomas würde zu Jesus, mein Herr, sagen und dann an ihm vorbeischielen, gen Himmel schauend zum Vater, mein Gott, sagen. Alternativ würden sie hinter Jesus den Vater kennen und diesen als mein Gott ansprechen. Lange Rede, kurzen Sinn. Ich hatte sie gefragt als Gegenfrage oder sie aufgefordert, ermutigt, in die Fußgängerzone zu gehen und 10, 20 Passanten dieser Bibelstelle vorzulesen und zu fragen, wen meint hier Thomas, wenn er zu ihm sprach, mein Herr und mein Gott? Die Antwort ist offensichtlich. Ich denke, dass alle 20 Befragten würden sagen, natürlich Jesus Christus selber. Wisst ihr, die Bibel ist nicht für spitzfindige Rhetoriker und Gedankenakrobaten geschrieben, sondern für Menschen wie du und ich. Natürlich gibt es zu der biblischen Lehre der Dreieinigkeit offene Fragen. Diese sollten wir jedoch aushalten. Denn das biblische Zeugnis dazu ist klar und deutlich. Jesus ist Gott, der Sohn Gottes, Gott, der Sohn. Anbetungswürdig. Aber zurück zu Lukas 16. Schauen wir uns erstmal die Chronologie dieses Gleichnisses an. Lukas 16 erzählt der Herr Jesus zunächst das Gleichnis von dem ungerechten Verwalter, das er mit dem Satz beendet: Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ein heute noch brandaktueller Gedanke. Die Reaktion der Pharisäer, wie könnte die sonst ausfallen? Spott und Hohn. Lukas 16, 14. Das alles hörten die Pharisäer, die am Geld hingen, und sie spotteten über ihn. Die scheinbare Logik der Pharisäer war wohl, wenn man viel Geld verdient, so wird der Zehnten groß ausfallen, dass man Gott geben kann. Die Tatsache, dass Geldgier, die Bereitschaft, das Wertvollste, was man Gott geben kann, dein Herz und mein Herz, zu geben, beeinträchtigt, war ihnen fremd. Vor Jahren hat mich ein christlicher Finanzberater angesprochen und meinte: Konstantin, wenn du mit deinen Ersparnissen in meinen Fonds hier hineingehst, hast du nach 5 Jahren so viel dazu gewonnen, da kannst du so viel spenden an den Herrn. Ich habe ihm gesagt, lieber spende ich gleich, denn der Herr kann in 5 Jahren viel mehr damit arbeiten, als du mit deinem Aktienfonds. Ja. Wir sehen, wo versteckte Geldgier da zu finden ist, auch im frommen Gewand. Denn, Matthäus 6, 21, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Heute ganz brandaktuell. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Außerdem waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten der Meinung, dass man den Segen Gottes, seine Zustimmung zu einem bestimmten Lebenswandel, messen kann. Am eigenen Reichtum, an der eigenen Gesundheit. Alles, was Lazarus nicht hatte. Heute auch sehr aktuell, liebe Geschwister. Denn es gibt Bewegungen, christliche Bewegungen, die genau das lehren. Das Wohlstands- und Gesundheitsevangelium. Das heißt, wenn du nicht mit dem Maserati in die Gemeinde kommst und nicht mit dem Laptop da, neueste Bauart da sitzt, in der vordersten Reihe, da stimmt was nicht mit deinem Glauben. Sage ich mal so überspitzt. Woher kommt das von den Pharisäern? Vielleicht hatten sie den reichen Vater Abraham bedacht als Vorbild. Aber beispielsweise König Salomo in seine zweite Lebenshälfte ausgeblendet, dessen Reichtum ihn in die Gottesferne trieb. Oder das Beispiel von dem reichen Narr Laban, den König Nabal, der den König David verachtete. Es gibt noch mehr Beispiele. Diese Pharisäer waren sich so sicher ihrer Sachen, dass ihr Reichtum und Wohlstand und Gesundheit auch in die Ewigkeit weitergeht. So sicher. Und da kam dieses verstörende Gleichnis vom Lazarus und dem Reichen. Diese Sicherheit möchte ich kurz ansprechen. Die falsche Sicherheit der Welt. Ein guter Freund von mir, Missionar, Inlandsmissionar, hat die Angewohnheit, dass er, wenn er mit der Bahn fährt, dass er versucht, evangelistisch mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und eines Tages, das ist aber schon viele Jahre her, das war in Heidelberg, da sitzt ihm gegenüber im Zugabteil ein sehr gut gekleideter, wohl gut situierter Herr gegenüber, der so vor Selbstsicherheit strotzte. Und da betete mein Bekannter, mein Freund, der heißt Jürgen, betete innerlich: Oh Herr, wie kann ich diesen Menschen ansprechen? Der ist so selbstsicher. Der macht mich platt, wenn ich den Mund aufmache. Und dann irgendwie war es ihm, als hätte der Herr zu ihm gesagt: Frag ihn, ob er im richtigen Zug sitzt. Und dann fragte er: Entschuldigung, dass ich Sie so direkt frage, sind Sie sicher, dass Sie im richtigen Zug sitzen? Und der Mann: Natürlich, ich plane doch meine Reisen sorgfältig und ich weiß wohin und alles im Griff. Und Jürgen sagte: Ich meinte mehr im übertragenen Sinnen, ob Sie im richtigen Zug Ihres Lebens sind, ob Sie das richtige Ziel ansteuern. Und bevor der Mann antworten konnte, kam der Schaffner, die Fahrkartenkontrolle, und der Mann saß im falschen Zug. Der war so fassungslos. Und bevor Jürgen den Mund aufmachen konnte, sagte dieser Mann: Ich weiß, was Sie sagen wollen. Das hat ihn nachdenklich gemacht. Es ist so oft heute mit Menschen, die Gott nicht kennen, die so irgendwo eine Frömmigkeit haben, aber Jesus Christus nicht kennen. Die irgendwo eine Religiosität da leben und meinen, es wäre alles okay, sie würden in die richtige Richtung gehen, das richtige Ziel ansteuern. Jesus Christus erzählt diesen selbstsicheren Pharisäer das verstörende Gleichnis von Lazarus und dem Reichen. Dieses Gleichnis zeigt Ihnen und auch uns: In der Ewigkeit werden die Karten neu gemischt. In der Ewigkeit werden die Karten neu gemischt. Nun, wie werden sie neu gemischt? Ich erinnere mich an ein Lied von einem bekannten christlichen Liedermacher. Ich weiß nicht seinen Namen genau. Das Lied heißt: Da wird es ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen. Und meint damit dieser Liedermacher, wenn wir im Himmel sind, werden wir staunen, wer da alles ist und wer da nicht alles ist. Und wir werden staunen, wer da klein ist, der vielleicht hier auf Erden in Gemeinden groß war. Und wer da groß ist, der vielleicht in Gemeinden wenig Beachtung fand. Gott sieht das Herz an. In der Ewigkeit werden die Karten neu gemischt, aber nach welchen Regeln? Vers 19. Es war aber ein reicher Mann, und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Diese Beschreibung, Purpur und feine Leinwand, das ist wirklich Luxus pur, das Teuerste vom Teuersten. Purpur, das war so aus diesen Schalentieren da gewonnen, unheimlich teuer. Und die Leinwand war aus Ägypten, eine Unze Leinwand war so viel wert wie eine Unze Gold. Wobei Leinwand viel leichter ist natürlich. Und sowas trug er jeden Tag. Außerdem jeden Tag Prunk und bestes Essen. Heute würde man sagen, jeden Tag Hummer und Sekt und Kaviar. Sicherlich ein Gesegneter des Herrn, würden die Pharisäer denken. Und dieser Mann vielleicht auch über sich. Erinnert mich ein bisschen an Rumänien nach der Revolution, als die Neureichen, die oft die alte Parteikader daraus kamen, nicht wussten, was sie mit dem Geld tun sollten. Die kamen wirklich mit den Maseratis und fragten sich, in welchem Fünf-Sterne-Hotel werden wir heute speisen und übernachten. Werden solche Menschen an Gott denken? Als Kontrastprogramm zu dem Reichen wird Lazarus gezeigt. Vers 20. Ein Armer, aber mit Namen Lazarus, lag an dessen Tor voller Geschwüre. Laut Urtext, er wurde dahin hingelegt. Das heißt, er war lahm und gehbehindert. Wir lesen weiter, und er begehrte sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Diese Abfälle waren Müll und Speisereste, die auf die Straße geworfen wurden für die Hunde. Und Lazarus hoffte, etwas davon zu ergattern. Vers 22. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Merken wir etwas? Lazarus wurde nicht mal begraben. Seine Beerdigung wird nicht erwähnt. Er kam wahrscheinlich in ein Massengrab für arme Mittellose. Irgendeiner, wenn überhaupt, wird an ihn gedacht haben und sich gesagt haben, dieser arme Lazarus, jetzt geht's ihm viel besser. Ohne zu wissen, wie goldrichtig er damit lag. Wenn wir den Text weiterlesen. Der Reiche dagegen wurde mit Pomp und Gloria begraben. Wahrscheinlich ein Felsengrab, dann aufwendige Inschrift, dann ein Riesenstein davor, mit Verzierungen und Blümchen. Es erinnert mich an ein riesiges Mausoleum in Rumänien damals. Da war als Grabstätte für die Parteibonzen. Es gab da eine klare Hierarchie. Der Oberste war ganz oben da mit Klimaanlage und alles drum und dran und Düfte und Wachen und Musik im Hintergrund. Und je nach Parteihierarchie kann man weiter unten. Und die Hoffnung dieser Menschen war, vielleicht kann ich so wichtig werden, damit ich eine Etage höher komme in dieser Grabstätte. So eine armselige Hoffnung für die Ewigkeit. Aber mehr hatten diese Menschen nicht. Hierarchie der Partei Bonzen. Was haben diese wohl auf der anderen Seite nach dem Tod gesehen? Der Ceausescu ist tot, hingerichtet, seine Minister auch. Was haben sie gesehen auf der anderen Seite? Vielleicht das Gleiche wie der Reiche. Vers 23. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Manche Übersetzungen an Abrahams Seite, im Urtext an seiner Brust. Das ist nichts anderes als ein Ehrenplatz bei einem Festessen neben Abraham. Die lagen so nebeneinander und bedeutet, dass der Lazarus vor Abraham lag. Ein absoluter Ehrenplatz. Der Reiche dagegen erleidet Feuerqualen. Ich wiederhole mich gerne an dieser Stelle. Egal, ob wir hier mit der wahren Geschichte des Lazarus oder mit einem Gleichnis zu tun haben, beide Wege führen bei einer bibeltreuen Betrachtung des Textes zu dem unweigerlichen Schluss. Es gibt eine ewige Verdammnis. Und diese beinhaltet tatsächlich Feuerqualen. Ein anderer Schluss ginge über die Bibel hinaus. Und das wollen wir nicht. Das würde den Rahmen gesunder Lehre sprengen, verlassen. Ich habe mal mit Vertretern von Glaubensgemeinschaften über die Worte Jesu gesprochen. Vertreter von Glaubensgemeinschaften, die die Existenz der Höhle verneinen. Sagen, sowas gäbe es nicht. Das wäre nur ein Bild, nur ein Symbol. Ich habe mit ihnen gesprochen über die Worte Jesu in Matthäus 25, 46. Wo der Jesus sagt, und sie werden gehen, diese zu ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Diese Vertreter dieser Glaubensgemeinschaft, die die Höhle leugnen, meinten, die ewige Strafe wäre der Tod, der ewige Schlaf, die ewige Nichtexistenz. Aber keiner von ihnen konnte mir erklären, wieso das, was eigentlich sich jeder Ungläubige erhofft, an ewigen Schlaf 3 Meter unter der Erde, eine ewige Strafe wäre. Eine Strafe, die ewig weitergeht. Niemand würde die Vollstreckung einer Todesstrafe als ewige Strafe bezeichnen. Jesus redet ganz anders darüber. Matthäus 13, ab Vers 41. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Fallstricke zusammenlesen. Und die, die Gesetzloses tun, und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Das ist eine Strafe, die ewig weitergeht. Weinen und Zähneknirschen in Ewigkeit. Eine echt ewige Strafe. Nebenbei, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wenn du Jesus Christus kennst, dann bist du damit gemeint. Nicht, weil du von dir aus total gerecht wärst, sondern weil der Herr Jesus Christus sein Blut vergossen hat dafür, dass du vor Gott gerecht, als Gerechte gezählt wirst. Das ist die andere Seite der Medaille. Aber wir sehen, Matthäus 13, aber auch Lukas 16, unser Gleichnis, die Schrift redet eine deutliche Sprache über die ewige Strafe. Und die beinhaltet eindeutig Feuerqualen. Übrigens, ich kann es gar nicht mehr hören, dass man immer wieder sagt, das Alte Testament wäre voll schreckliche Gerichte eines grausamen Gottes, wenn das Neue Testament wäre die Liebeserklärung eines liebenden Gottes. Jesus Christus spricht im Neuen Testament so viel über Hölle, über Qualen. Dagegen verblassen sämtliche Strafgerichte Gottes im Alten Testament. Der Gott der Liebe, den wir kennen, den seine Kinder kennen, ist ein gerecht, furchtbar strafender Gott für seine Feinde, für die Menschen, die nicht seine Kinder sind. Und entgegen des weitläufigen Glaubens, dass die ganze Menschheit Gottes Kinder wären, nur diejenigen, die in Jesus Christus sind, sind Gottes Kinder. Die anderen sind Feinde Gottes. Das sagt die Schrift ganz deutlich. Wenn wir das Geschehen in Lukas 16 für bare Münze nehmen, was wir auch tun sollten, wenn wir bibeltreu bleiben, dann gibt es offene Fragen. ist die beschriebene Szene in Jesus, in Jenseits, jetzt in Lukas 16, eine Zwischenstufe, ein Ort des Wartens auf das endgültige Paradies und die endgültige Hölle, wozu ich geneigt bin zu glauben, oder Teilaspekte des Endgültigen? Auch diese offene Frage müssen wir aushalten, der Preis der Bibeltreue. Aber eine weitaus wichtigere Frage lautet hier an dieser Stelle. Doppelpunkt. Gehen alle Reiche in die Hölle, weil sie reich sind? Und kommen alle arme Elende, alle Bettler ins Paradies, weil sie hier auf Erden so ein schlimmes Leben hatten? Werden die Karten so neu gemischt? Auf der anderen Seite. Ich denke, nein. Vers 25. Lukas 16. Abraham aber sprach, Kind, denk daran, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus eben das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Warum wird Lazarus gerettet? Weil er arm und elend war? Jetzt, ihr Lieben, kommt der Grund, warum ich denke, wir haben hier mit einem Gleichnis zu tun. Lazarus ist die Kurzform von Eleazar, bedeutet im Hebräischen, Gott hilft, Gott hat geholfen. Der Arme war also ein Lazarus, jemand, der bewusste, Gott ist mein Helfer, der sich an Gott klammerte glaubensmäßig, auf Gott harrte. Jesus sagt, selig sind die geistlich Armen. Eigentlich kann man übersetzen, selig sind die Bettler im Geist. Warum? Weil sie sich an Gott klammern, weil sie Gott nicht loslassen. Und so einer war dieser Arme. Er war ein Lazarus, weil er sich an Gott klammerte. Psalm 25,3, eine wunderschöne Verheißung. Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret, aber zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Der Reiche, wie viele anwesende Pharisäer, klammerte sich an seinem Reichtum, nicht an Gott. Das sehen wir an der Beschreibung seines alltäglichen Lebens. Er sah, das ist wahrscheinlich der springende Punkt, auf das Elend des Armen und änderte nichts daran. Der war ein leichtfertiger Verächter. Der Arme war ein Lazarus. Der Reiche war kein Lazarus. Deswegen ging er verloren. Nicht alle Reiche sind so. Es gibt manche Reiche, die Lazarus sind, weil sie sich trotzdem an Gott klammern. Aber die Gefahr ist da, dass man sich mehr an seinem Besitz und Reichtum klammert. Der Schluss dieses Gleichnisses ist spannend, finde ich. Der Reiche wünscht sich, dass seine Brüder gerettet werden. Lazarus sollte zu ihnen geschickt werden, sie zu warnen. Der Reiche auf einmal so mitfühlend? Ich denke persönlich, das ist meine persönliche Meinung, er wollte bei Abraham nur punkten mit seinem Ansinnen. Vielleicht dachte er, er könnte damit sein Schicksal abwenden. Die trockene Antwort Abrahams lässt für ihn keine Hoffnung. Und ist eine wichtige Antwort. Ist vielleicht der wichtigste Vers in diesem Text. Vers 29 und weitere. Abraham spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Wisst ihr, ein echter Lazarus ist tatsächlich von den Toten zurückgekommen, sagt uns das Johannesevangelium. Er war 4 Tage tot, bevor der Herr Jesus ihn auferweckte. Das beeindruckte aber die Pharisäer und Schriftgelehrte keineswegs. Ja, sie planen sogar, diesen umzubringen, ihn für immer zum Schweigen zu bringen. Vers 29 nochmal, Abraham spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Und das ist sehr wichtig, diese Aussage, denke ich. Das, was uns zur Errettung führt, zu Jesus Christus, das, was dazu führt, dass wir uns als Sünder erkennen, die eine Lösung brauchen. Als Sünder erkennen, die auf Jesus Christus und sonst niemanden angewiesen sind, ist immer noch die Heilige Schrift, das Wort Gottes. Wunder sind keine Grundlage, sich zu bekehren. Oder Zeichen oder sonst noch was. Die einzige Möglichkeit, gerettet zu werden, ist, diesem Wort Gottes wie ein Kind Glauben zu schenken. Johannes 20, 31 sagt genau das. Dies aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Dies aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Die Rettung kommt aus der Schrift, wenn wir an ihn glauben. Wenn wir glauben daran, was geschrieben steht. Das ist, was Abraham zu diesem Reichen sagt. Sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Jetzt schließt sich der Kreis. Wir kommen wieder zu der Heiligen Schrift. Es gibt keine Rettung, außer dass man an sie glaubt, wie es geschrieben steht. Außerdem, wir können kein Salz und keine Lichter sein für diese Welt, wie der Jesus sagt, dass wir sein sollten, wenn wir uns nicht auch klipp und klar bekennen zu dem Wort Gottes, wie es geschrieben steht. Und das wird zunehmend schwierig werden in dieser gottlosen Welt, in der wir leben. Und vor allem, die Herausforderung ist nicht nur, dass du glauben, was geschrieben steht, sondern auch danach zu leben. Wisst ihr, die Menschen um uns herum haben die eine Möglichkeit, das Evangelium zu hören, indem wir ihnen sagen, was geschrieben steht. Die andere Möglichkeit ist, das Evangelium zu sehen an deinem und an meinem Leben. Für beides werden wir einen immer größeren Preis bezahlen müssen, sage ich so voraus. Denn davon bin ich überzeugt. Sind wir dazu bereit?